Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Nicht nur Vertreter der Wirtschaft haben ein großes Interesse daran, dass die Corona-Pandemie eingedämmt und bekämpft wird, weil der wirtschaftliche Schaden doch immens ist. Auch die Wohlfahrtsverbände hoffen darauf, dass die Zahl der Neuinfektionen in den Griff zu bekommen ist. Denn viele wohnungs- und obdachlose Menschen leiden, besonders jetzt im Herbst und Winter. Und die Hilfe wird schwierig, weil die Notunterkünfte nicht so viele Übernachtungsplätze anbieten können wie vor Corona wegen der Infektionsgefahr. Corona und die Folgen für die Hilfsbedürftigen, das war ein Punkt heute auf der Jahresversammlung des Deutschen Caritas-Verbandes. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir uns unter anderem noch mit Hörbüchern sowie mit dem Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst beschäftigten. Die Nachrichten meldeten es ja gerade noch einmal, die Arbeitgeber haben ein Angebot vorgelegt. Und auch die Zukunft der Stahlsparte von ThyssenKrupp ist ein Thema. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zum Start beschäftigen wir uns mit dem Treffen der 27 EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Und da war ja gestern ein Punkt auf der Tagesordnung: die Verhandlungen mit Großbritannien über ein neues Handelsabkommen nach dem Austritt des Landes aus der EU. Und heute nun hat der britische Premierminister für Aufmerksamkeit gesorgt, weil er die Wirtschaft seines Landes bereits auf einen harten Brexit vorbereitete. In Brüssel begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten dort, Peter Kapern. Herr Kapern, was steckt dahinter? Ist das eine ernst gemeinte Warnung oder nur Schaumschlägerei?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Warnung und Ablenkungsmanöver. Denn wir dürfen nicht vergessen, Anfang September, da hat Boris Johnson angekündigt, dass er am 15. Oktober vom Verhandlungstisch aufsteht, wenn bis dahin kein Abkommen erkennbar ist. Nun, gestern war der 15. Oktober, gestern war kein Abkommen erkennbar. Und heute hat Boris Johnson nicht nur den Europäern, sondern auch seinen britischen Landsleuten mitgeteilt, dass er weiter verhandeln wird. Und um von dieser Kursänderung, diesem Überschreiten einer selbstgezogenen roten Linie abzulenken, erleben wir jetzt, so ist meine Interpretation dieses Getöse, dass er damit seiner Stellungnahme heute Nachmittag veranstaltet hat. Gleichzeitig steckt da natürlich auch eine überhaupt nicht in den Wind zu schlagende Warnung drin. Eine Warnung, die auch die Europäische Union immer wieder ausspricht, wenn sie sagt, es bleibt nur noch wenig Zeit, um ein Abkommen auszuhandeln. Am 31.12. läuft die Übergangsfrist aus und was auch immer wir zu Papier bringen als Vertrag, das muss ratifiziert werden und diese Ratifizierung braucht ihre Zeit und deshalb bleiben nur noch einige wenige Wochen für ein Abkommen.
Jetzt hat ja der britische Außenminister gegenüber der BBC gesagt, es gäbe eigentlich nur noch zwei strittige Punkte. Ansonsten sei man sich weitgehend einig, was für viele sicherlich überraschend klingt, weil doch der Eindruck vermittelt wurde, es geht seit Monaten gar nicht vorwärts. An welchen Stellen hakt es denn?
Also, dass es gar nicht vorwärts geht, das sah eigentlich nicht das, was man in Brüssel immer wieder aus Verhandlungskreisen hörte. Man hat immer wieder von technischen Annäherungen in kleinen Trippelschritten gehört. Überraschend etwas war die Zahl 2. Hier in Brüssel heißt es immer, es gibt drei große Streitfälle. Das eine ist die Fischerei, also wie viel Fisch dürfen europäische EU-27-Fischer künftig noch in britischen Gewässern fischen. Es geht um die Frage, auf welche gemeinsamen Standards sich Großbritannien im Gegenzug dafür einlässt, dass britische Waren quasi ungehindert auf den europäischen Binnenmarkt kommen könnten. Und es geht um die Frage, wie wollen wir eigentlich einen Streit, der mal entstehen könnte, wenn wir uns in die Haare kriegen über bestimmte Auslegungsfragen dieses umfassenden Vertrags, wie könnte so ein Streit denn beigelegt werden? Das sind die drei großen Konfliktfelder, wobei man bei zweien davon, nämlich bei der Frage der Standards, des Level Playing Fields, wie das in der Sprache der Ökonomen heißt, und bei der Streitschlichtung in der Tat in den letzten Wochen sich ein wenig angenähert hat. Noch gibt es keinen Durchbruch, aber ich glaube, es zeichnet sich ab, wie so ein Durchbruch aussehen könnte. Bei der Fischerei allerdings, da bedarf es noch einiger Konzessionen auf beider Seiten.
Sie haben da ja gerade schon angesprochen, dass es da durchaus Bewegungen gibt. Jede Seite versucht ja natürlich, sich als die gute Seite zu verkaufen, die immer nur das Beste will. Wer müsste sich denn jetzt wo bewegen, um noch salopp formuliert die Kuh vom Eis zu bekommen?
Naja, das sind natürlich ganz hochkomplizierte Detailfragen. Aber wenn ich mal versuche, zwei Sachbereiche ganz exemplarisch zu skizzieren. Bei der Frage der Standards geht es ja darum, dass Großbritannien darauf pocht, seine totale, uneingeschränkte Souveränität wiederzugewinnen nach dem Austritt aus der EU. Die Europäische Union sagt ja aber, wer auf unseren Binnenmarkt Zugang haben will, der muss uns zusichern, dass er beispielsweise keinen Subventionswettlauf startet, dass die Umweltstandards nicht abgesenkt werden. Dafür braucht es aber Vereinbarungen und diese Vereinbarungen sind de facto eine Einschränkung der Souveränität. Diesen Schritt muss Großbritannien gehen im Gegenzug für den Zugang zum Binnenmarkt. Und auf der europäischen, auf der EU-27-Seite ist es eben die Anerkenntnis der Tatsache, dass französische, dänische, belgische, holländische, deutsche, irische Fischer nicht weiter den Kabeljau aus britischen Gewässern ziehen können, als hätte es keinen EU-Austritt Großbritanniens gegeben. Auch da werden die betreffenden Regierungen zu ihren Fischern hingehen müssen und ihnen diese bittere Wahrheit erklären müssen.
Peter Kapern zu den Zuspitzungen bei den Beratungen über den Brexit. Die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hatten es im Vorfeld bereits angekündigt, dass sie heute ein erstes Angebot für die Tarifverhandlungen vorlegen werden. Und sie haben, wie versprochen, geliefert. Einzelheiten dazu von Georg Ehring.
Die Arbeitgeber haben den 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Bund und in den Kommunen insgesamt 3,5% mehr Lohn und Gehalt angeboten, verteilt auf 3 Jahresstufen. Das Bundesinnenministerium und die kommunalen Arbeitgeberverbände schlagen jeweils zu Anfang März 2021 und 2022 eine Erhöhung um 1% und zum März 2023 um 1,5% vor. Beim ersten Erhöhungsschritt sollen die Zahlungen um mindestens 30 Euro steigen. Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund lehnten dies als unzureichend ab. Die angebotenen Lohnsteigerungen seien geradezu respektlos, sagte der Verdi-Vorsitzende Frank Wernicke. Die Laufzeit sei zu lang und der Mindestbetrag für kleinere und mittlere Einkommen sollte deutlich höher liegen. Die Gewerkschaften fordern einen Lohn- und Gehaltsplus von 4,8%, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat für Erzieherinnen und Erzieher, Busfahrer, Müllwerker, Rathausmitarbeiter und zahlreiche andere Angestellte. Die ersten Verhandlungen sind für Donnerstag und Freitag kommender Woche in Potsdam geplant. Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte, er sei zuversichtlich, dann eine Lösung zu finden. Für die Beschäftigten der Bundesländer gibt es eigenständige Tarifverhandlungen.
Georg Ehring über das Angebot der Arbeitgeber im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Im Rahmen seiner Jahresversammlung hat der Deutsche Caritas-Verband heute über seine Sorgen und Nöte informiert und die hängen, wen wundert's, natürlich auch mit Corona und mit fehlendem Geld zusammen. Und dann gab es heute auch noch einen besonderen Gast auf der Versammlung, bei der für uns Carmen Gräf mit zuhörte.
Enorm gefordert habe die Corona-Pandemie die Mitarbeitenden der Caritas und sie tue es immer noch, sagte der Präsident des Verbandes Peter Neher. Deren Arbeit werde mehr denn je gebraucht. Zugleich fühle man sich derzeit von der Bundesregierung hängen gelassen. Denn die Schutzschirme für die soziale Infrastruktur laufen zum Ende dieses Jahres aus. Der Caritas-Präsident sorgt sich vor allem um Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, um kleine Reha-Einrichtungen sowie Mutter- und Kindkliniken, die zwischenzeitlich geschlossen werden mussten und keine Einnahmen mehr hatten. Deshalb drohe manchen das Finanzielle aus.
Wir müssen alles dafür tun, dass die Einrichtungen nicht in die Insolvenz gehen, sondern eben auch der betroffenen Menschen wegen. Um die geht es nicht. Die Einrichtungen haben ja keinen Selbstzweck. Sondern für die Menschen, die soziale Dienste benötigen, dass die auch dann noch erhalten bleiben und zur Verfügung stehen. Und deswegen brauchen wir dringend diese Sicherung und diese Schutzschirmsituation, die auch über den 1. Januar 2021 hinausgeht.
Ein weiteres Schwerpunktthema der Delegiertenversammlung war der Klimaschutz. Dieser sei eng verknüpft mit der Frage der sozialen Gerechtigkeit.
Weltweit sind vor allem jene Menschen, vor allem von den Klimaauswirkungen der Katastrophe wie Dürre, Wassermangel betroffen, die ohnehin in prekären Lebenssituationen leben. Und das ist ganz vergleichbar auch in unserem Land, dass auch bei uns Menschen mit schwierigen Einkommensverhältnissen am ehesten in Wohnungen wohnen, die schlecht isoliert sind, also die im Winter einfach das Thema Kälte und im Sommer die Hitze haben.
Nichts sei ungerechter und sozial unverträglicher als eine eskalierende Klimakrise, die nicht gestoppt werde, sagte die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die zu Gast bei der Versammlung war. Sie sieht daher die Kirchen in einer besonderen Pflicht.
Kirchen, die heute noch in fossile Energien investiert sind, haben ein moralisches Problem. Wo wir unsere Gelder investiert haben, wo unsere Fonds lagern, wo wir unsere Renditen herbekommen. Das ist entweder eine Ursache der Klimakrise oder Teil der Lösung. Und als christlich Erzogene hier gesprochen, als jemand, deren erstes Engagement in der Kirche stattgefunden hat, wir brauchen divestierte Kirchen, die sich freimachen von fossilen Investitionen und sich dann verstehen als Teil der Lösung und das selbstbewusst und souverän deutlich machen.
In einem Hintergrundpapier fordert der Caritasverband von der Bundesregierung ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit verbinden, etwa ein kostenloses ÖPNV-Ticket für Menschen mit geringem Einkommen oder dass die Steuer auf den CO2-Ausstoß erhöht wird und die Mehreinnahmen an die Bevölkerung als Klimaprämie zurückgezahlt werden. Der Caritasverband will mit gutem Beispiel vorangehen und bis 2030 klimaneutral werden.
Carmen Gräf über die Jahresversammlung des Deutschen Caritasverbandes. Es gibt sogar noch die gute alte Kassette, um sich Märchen, Abenteuergeschichten oder Krimis anzuhören. Aber weit verbreitet ist das nicht mehr, allein schon, weil sich durch häufiges Hören das Band abnutzt, es hakt, es muss neu eingewickelt werden oder letztendlich reißt es gar. In diesem Fall ist die technische Weiterentwicklung durchaus ein Segen für den Hörer jedenfalls. Wie aber sieht es bei den vielen neuen digitalen Verbreitungswegen aus für die Produzenten, die Hörbuchverlage? Und sind sie eigentlich ein Gewinner der Corona-Pandemie, weil viele durch den Rückzug ins Private mehr Zeit haben als vorher? Hörbücher, sie sind auch Bestandteil der Buchmesse in Frankfurt am Main und dort hat sich Ben Hähnchen umgehört.
Dem Hörbuch ging es wie der Filmbranche. Wegen Corona wurden im Frühjahr erfolgsversprechende Hörbuchproduktionen verschoben. Entsprechend haben die Aufträge für Sprecher und Produzentinnen gefehlt. Aber der Vorteil des Hörbuchs gegenüber dem Film: die Produktionsbedingungen können leichter Corona-konform gestaltet werden. Entsprechend schnell ist es wieder losgegangen, berichtet Sprecher Oliver Rohrbeck, bekannt durch die 3 Fragezeichen. Insofern können er und seine Kolleginnen und Kollegen weiter gut vom goldenen Zeitalter des Audios leben. Vor allem seit dem letzten großen Schub, seit das Hörbuch vermehrt auf Streaming-Plattformen zu finden ist. Dadurch würden noch mal mehr Hörbücher produziert, so Rohrbeck.
Manche Bücher, die sonst früher vielleicht nicht in Betracht gekommen wären, werden gerne umgesetzt, weil das Streaming das zulässt und dann doch einen gewissen Erfolg auch für Bücher verspricht, der sonst eigentlich für diese Bücher nur im CD-Bereich gar nicht da gewesen wäre. Ich weiß auch, dass Streaming ein ziemlich großer Erfolg ist, weil es plötzlich legal ist. Also diese illegalen Download-Märkte, die sind eigentlich verschwunden und die Hörer haben wieder ein gutes Gefühl für Legalität.
Dieses Gefühl kann man auch in Zahlen fassen. Von 2018 zu 2019 hat sich die Zahl derer, die täglich legal Hörbücher hören, verdoppelt. Auch ältere Zielgruppen holen sich mittlerweile Hörbücher auf das Smartphone. Doch gerade das Streaming sei für die Verlage nicht nur erfreulich, sagt Heike Völker-Sieber, Sprecherin der Interessengemeinschaft Hörbuch.
Downloads sind ein absolut funktionierendes Geschäftsmodell seit vielen, vielen Jahren. Im Streaming ist der Blick der Verlage ein bisschen unterschiedlich. Es gibt da Hörbuchverlage, die sehr gute Erfahrungen mit dem Streaming-Verkauf machen. Andere sehen das Ganze noch ein bisschen zwiespältig. Man sieht noch nicht, wo da die angemessene Vergütung für die Künstler und Künstlerinnen und die Verlage herkommen soll.
Das Geschäftsmodell müsse sich für alle Seiten lohnen, so Völker-Sieber, nicht nur für die Streaming-Plattformen. Da helfen zum Beispiel Unternehmen wie Zebralution. Das digitale Vertriebsunternehmen bringt Inhalte wie Hörbücher und Podcasts auf entsprechenden Plattformen unter. Zebralution-Chef Kurt Thielen bestätigt, dass durch Streaming noch mehr produziert wird und sich das durchaus lohnen kann.
Es ist so, dass diese Shops doch einen durchaus großen Beitrag zum Digitaleinkommen vieler Verlage beitragen. Pro einmal gespielten Kapitel sind das zwar nur geringe Beträge, aber es addiert sich doch so auf, dass es für viele Verlage inzwischen zwischen einem Drittel und der Hälfte ihres digitalen Einkommens ist.
Aber ein Hörbuch im Stream bringt für sich genommen erstmal wesentlich weniger, als wenn es im Handel in einer aufwendigen CD-Box verkauft wird. Allerdings werden neue Zielgruppen erreicht, argumentiert Thielen.
Was wir immer sagen, ist, dass wir das Repertoire dahin bringen, wo schon sehr, sehr viele Leute sind. Die Streaming-Services in Deutschland haben Nutzerzahlen im zweistelligen Millionenbereich. Und da erwischen wir Leute, die sich bislang noch gar nicht für Hörbuch so interessiert haben, oder viele junge Leute, denen eine Hörbuch-CD oder eine Hörbuch-CD-Box einfach auch zu teuer sind und sich das nicht leisten können. Wir holen dem Hörbuch schon auch eine neue Klientel heran.
Neben den großen Playern wie Spotify oder Apple gibt es im Hörbuchbereich mittlerweile auch kleinere, spezialisierte Anbieter, wie zum Beispiel BookBeat, Storytel oder Nextory. Der Markt entwickelt sich weiter.
Ben Hähnchen über den Markt für Hörbücher und Streamingdienste. Der britische Stahlkonzern Liberty Steel will die angeschlagene Stahlsparte von ThyssenKrupp übernehmen. Dieser Plan wurde heute bestätigt. Die Gewerkschaften dagegen halten nicht viel von einem Verkauf, sondern hoffen auf eine staatliche Beteiligung und sind dafür heute auf die Straße gegangen. Dorothee Blome-Müller berichtet.
Es war ein ungewohntes Bild für eine Metaller-Demo, das sich am Vormittag auf den Düsseldorfer Rheinwiesen bot. 130 Busse waren am Fuß des Deiches geparkt, das Gelände mit Flatterband in Quadrate aufgeteilt, überall Desinfektionsmittelspender. Alles Corona-Auflagen, erklärt Mike Schürk, Pressesprecher der IG Metall NRW.
Wir haben die Busse halb besetzen können nur. Wir haben hier Quadrate abgesteckt, wo dann jeweils ein Bus in ein Quadrat rein muss, damit es keine Durchmischung gibt. Sehr viele Auflagen erfüllen müssen, aber es funktioniert, es wurde genehmigt und wir sind zufrieden.
Die Zufriedenheit bezog sich allerdings nur auf die Corona-Organisation. Mit der aktuellen Lage bei ThyssenKrupp Steel sind die Stahlarbeiter alles andere als zufrieden, denn dem Konzern geht es wegen der Pandemie nicht gut. Und da muss der Staat einspringen, findet die IG Metall. Allein im Stahlbereich stehen 27.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel und mehr als 100.000 Arbeitsplätze bei der Zuliefererindustrie. ThyssenKrupp könne seine Stahlsparte nicht allein erhalten, meint Knut Gieseler, IG Metall-Chef in NRW, denn die sei besonders hart von der Pandemie betroffen.
Weil man kann die Kosten in einem Stahlunternehmen nicht so einfach runterfahren wie in der Automobilindustrie. Man kann einen Hochofen nicht abschalten, man kann eine Kokerei nicht abschalten. Wenn man das macht, sind direkt dreistellige Millionenbeträge notwendig, um das wieder hinzukriegen. Das ist die Besonderheit, weshalb die Pandemie im Stahl besonders heftig einschlägt.
Dem Ansinnen, das Land solle bei TK Steel einspringen, hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet schon vor der Demonstration eine Absage erteilt. Allerdings sagte er heute, ein Umstieg auf grünen Stahl sei so immens teuer, dass Bund und Land das finanziell stützen müssten. Zum überraschenden Übernahmeangebot des britischen Stahlkonzerns Liberty Steel erklärte er:
ThyssenKrupp ist nicht zu Billigbedingungen zu haben. Es ist kein 1-Euro-Geschäft. Wer auch immer da kommt, ThyssenKrupp ist stark, ist qualitativ, lebt Sozialpartnerschaft. Und Partner kann überhaupt nur jemand sein, der diese Sozialpartnerschaft auch für sich akzeptiert. Und deshalb wird das jetzt alles geprüft.
Von Prüfen hält Mehmet Göktasch nichts. Der Betriebsrat eines ohnehin bedrohten Standorts in Duisburg findet:
Stahlindustrie, das muss in deutscher Hand bleiben, dass man hier, der größte Stahlhersteller in Deutschland, auch für die Zukunft wettbewerbsfähig gemacht wird und nicht andere Interessenten kommen und den Laden auseinandernehmen. Das ist die Gefahr, die hier passiert. Es wird hier ein Abverkauf stattfinden.
Empörung im Beitrag von Dorothee Blome-Müller zur Lage bei der Stahlsparte von ThyssenKrupp. In der vergangenen Woche hatte Gesamtmetall, der Arbeitgeberdachverband der Metall- und Elektroindustrie, bereits darauf hingewiesen, dass die Produktionszahlen in der Autoindustrie ordentlich zulegen und fast schon Vorkrisenniveau erreicht haben. Mit Krise ist die Corona-Pandemie gemeint. Und die für die Branche gute Entwicklung, sie wurde heute gleich mehrfach bestätigt, unter anderem vom Daimler-Konzern. Zum Daimler-Geschäft und einigen weiteren Nachrichten zum Automarkt eine Zusammenfassung von Brigitte Scholtes.
As soon as I close the door, this is S-Class Luxury. It's instant relaxation.
S-Klasse Luxus, den man schon beim Schließen der Tür merke. So schwärmt Daimler-Chef Ola Källenius in einem Werbevideo für das erst im September vorgestellte Modell. Die Luxuslimousine dürfte wohl kaum der Grund sein, warum der Stuttgarter Autobauer im dritten Quartal so gut abgeschnitten hat. Dafür sind die Absatzzahlen der S-Klasse mit Preisen von knapp 94.000 Euro aufwärts zu gering. Mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern von 3,07 Milliarden Euro, so die vorläufigen Zahlen, aber hat Daimler viele Beobachter überrascht. zumal die Stuttgarter im zweiten Quartal noch einen operativen Verlust von 1,7 Milliarden Euro geschrieben hatten. Viele Kunden haben jetzt den noch im Frühjahr aufgeschobenen Autokauf nachgeholt, meint Jürgen Pieper, Analyst des Bankhauses Metzler. Aber es gäbe auch weitere Gründe.
Bei Daimler wirken sich jetzt auch mehr und mehr die eigenen Maßnahmen aus, die Kostenmaßnahmen, die man unter Herrn Källenius angestoßen hat. Und insofern ist das dritte Quartal so gut, dass selbst ein gewisser Rückfall, den man jetzt am Ende des Jahres erwarten muss, Daimler nicht wieder in eine echte Krise befördern wird, sondern ein Ergebnis, was jetzt mal ganz grob geschätzt vielleicht über 2 bis 3 Milliarden liegt. Aber das heißt, ja, leichter Rückschlag, glaube ich, muss man mitrechnen, aber nicht eine Wiederholung dieses Horrorquartals zwischen April und Juni.
Auch andere Hersteller melden heute bessere Absatzzahlen, zumindest für den September, so Porsche, auch wenn der Sportwagenbauer den Rückstand gegenüber dem Vorjahr noch nicht ganz aufgeholt hat. Der Volkswagen-Konzern lieferte im September knapp 934.000 Fahrzeuge aus, 3,3% mehr als ein Jahr zuvor. Im August stand da noch ein dickes Minus von 6,6%. Und auch der Nutzfahrzeughersteller Volvo freut sich über mehr Bestellungen.
Grundsätzlich geben diese Zahlen für das dritte Quartal und auch die Zulassungszahlen für den September eigentlich Hoffnung, dass die nächsten Monate deutlich besser werden,
sagt Frank Schwope, Autoexperte der NordLB.
China läuft schon seit einigen Monaten wieder recht gut. In China hat sich die Corona-Krise ja relativ stabilisiert und es war alles einige Monate früher.
Die Pkw-Verkäufe in China legten im September um 8% zu. Auch das Geschäft in den USA wuchs um 6%. Nur Europa hinkt noch etwas hinterher, mit einem kleinen Plus von nur 1%. Jürgen Pieper.
Da verhält sich der Europäer, gerade der Deutsche, doch deutlich anders. Dem hängt die Krise meistens stärker in den Knochen, da ist man vorsichtiger generell.
Mit einem kompletten Shutdown wie im Frühjahr rechnen die Experten zwar im Herbst trotz der stark steigenden Corona-Zahlen nicht, allenfalls regional begrenzten Schließungen. Die dürften die großen Unternehmen verkraften, kleine Zulieferer könnten jedoch in Schwierigkeiten kommen. Analyst Schwope von der NordLB gibt aber auch zu bedenken.
Grundsätzlich wird sicherlich auch diese Corona-Pandemie dazu führen, dass die Leute verstärkt über den Kauf eines Autos nachdenken, ganz einfach, weil sie sich nicht gerne in eine U-Bahn oder in eine Eisenbahn setzen.
Der Autoanalyst der NordLB im Beitrag von Brigitte Scholtes mit einer Momentaufnahme zum Automarkt in Deutschland und Europa. Und damit kommen wir zum Blick auf den Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main mit Dorothee Holz in unserem Börsenstudio. Frau Holz, bleiben wir zunächst bei den Autowerten. Wie haben denn die Anleger reagiert auf all diese Nachrichten?
Also die haben fast schon euphorisch reagiert, denn gerade noch galt die Autobranche als größtes Sorgenkind. Jetzt kommt Daimler mit deutlich besser als erwarteten Zahlen daher. Das zieht die Aktien um 5,5% hoch. Bei VW greifen Anleger ebenfalls kräftig zu. Um 3% steigen die Titel, weil VW ja den Absatz steigern konnte. Das macht die dramatischen Einbrüche zwar noch lange nicht wett, aber an der Börse wertet man vor allem die Daimler-Zahlen als echten Hoffnungsschimmer.
Und inwieweit hat diese Nachfrage die Lage auf dem Gesamtmarkt beeinflusst, der ja immer noch von der Corona-Pandemie und den möglichen wirtschaftlichen Folgen geprägt sein dürfte?
So ist es, aber die Autowerte haben nun mal großen Einfluss auf die Gesamtstimmung. Die Autoaktien haben nämlich ein ordentliches Gewicht. Der DAX kurz vor Handelsende 1,6% höher bei 12.911 Punkten. Händler bleiben aber skeptisch, sprechen von der Ruhe vor dem Sturm. Der Herbst ist ja mit Blick auf die Corona-Zahlen jetzt schon sehr stürmisch. Die Angst ist auch an den Finanzmärkten groß, dass es noch schlimmer wird.
Was bedeutet der heutige Handelstag für die Wochenbilanz?
Dieses Happy End hat die Wochenbilanz verbessert, aber es hat nicht zu einem Plus gereicht. Das Wochenminus bei 1%.
Der britische Premierminister Johnson bereitet die Wirtschaft des Landes auf einen harten Brexit vor. Wie fällt das Echo an der Börse in London aus?
Also man kann es kaum glauben, der FTSE 100 steigt um 1,5%. Man kann es aber erklären, das britische Pfund hat nach der Johnson-Rede um fast 0,5% abgewertet. Das schwächere Pfund spielt den im FTSE gelisteten Exportunternehmen in die Hände. Aber britische Wirtschaftslenker, die sind entsetzt über die Botschaft Johnsons, warnen vor einem Ausstieg ohne Vertrag.
Nach dem Pfund der Blick auf den Euro. Wie reagiert der auf Johnsons Äußerungen?
Der hat sich etwas abgeschwächt und notiert bei einem Dollar 17,13.
Und was tat und tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Bei Anleihen kaum Bewegung, die Umlaufrendite unverändert bei -0,62%. Gold steigt zum zweiten Fixing um 7 Dollar auf 1898 Dollar.
Dann schauen wir noch auf die Entwicklung bei weiteren Einzelwerten beim Handel mit Aktien. Die Diskussion über die Zukunft der Stahlsparte von ThyssenKrupp, die hatten wir ja bereits im Programm. Wie wird das auf dem Börsenparkett diskutiert?
Naja, wir haben es gehört, Entsetzen bei den Mitarbeitern, dagegen Jubel an der Börse. Die Aktien legen um 11,5% zu, denn das Stahlgeschäft gilt bei den Investoren als Wertvernichter. Tatsächlich hat die Aktie dieses Jahr rund 60% eingebüßt.
Und wie fallen die Reaktionen der Anleger bei anderen Stahltiteln aus?
Ebenfalls sehr positiv. Salzgitter ebenfalls kräftig im Plus mit über 6%. Bei Klöckner & Co. geht es um 5,5% hoch.
Dorothee Holz fasste uns den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen. Mein Kollege Stefan Koldorf begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über zwei Ballett-Uraufführungen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.